Und ich will es auch nicht. Also wenn jemand von euch jetzt denkt, Musik mache ich sehr gerne, warum mache ich da eigentlich nicht mit? Dann wendet euch einfach an einen, der heute hier Musik gemacht hat und sagt, ich kann Klavier oder Gitarre oder sowas und ich würde gerne mitspielen. Sagt es uns einfach und dann ist die Möglichkeit, die ist sowas von gegeben. Okay, das war so ein Vorblock. Zur Predigt. Ich kann Geschichten ohne Happy End nicht leiden. Kann ich nicht leiden. Gucke ich mir solche Filme, gucke ich mir auch generell nicht sehr gerne an, die kein Happy End haben. Und Christina hat mich letzte Woche gefragt, ob ich bei ihr für ihren Kinderchor in der Schule mit Klavier spielen kann. Sie hat gesagt, Lied Lollipop. Lollipop. Das klingt ja ganz lustig, wer das Lied kennt. Aber das hat in mir so eine Geschichte ohne Happy End geweckt. Ich wurde nämlich als 14-Jähriger von einem Chor junger Erwachsener gefragt, sie suchen einen Pianisten, ob ich das nicht machen würde. Hab mir gedacht, alles klar, mache ich. Ob das allein schon beißende Selbstüberschätzung war, keine Ahnung. Aber es hat sich ziemlich schnell so ein Misstrauen eingeschlichen bei der ersten Probe, als sie gemerkt haben, dass ich nicht ganz so gut bin wie ihr Ex-Pianist, der Klavier studiert hat. Auf jeden Fall haben wir dann vor 3000 Leuten in Speyer vor dem Dom Lollipop gespielt. Ich habe mich überhaupt nicht gehört. Der Chor hat mein Klavier sehr laut gehört. Ich habe einfach zwischendrin aufgehört zu spielen, weil ich gedacht habe, das hört mich eh keiner und habe mich nur verspielt. Die Leute haben mich alle sehr komisch angeguckt. Es war eine Geschichte zum Schämen für mich und du hast sie in mir wieder geweckt. Ich danke dir. Aber immerhin habe ich dadurch einen Predigteinstieg. Mir gedacht, könnte ich doch nochmal in diesem Chor heute spielen, heute würde ich es hinkriegen. Heute wäre ich bereit. Und Adam und Eva war für mich auch so eine Geschichte ohne Happy End, ich denke, ihr kennt, das Ende geht erstmal nicht so richtig gut aus. Und ich habe mir öfter in meinem Leben gedacht, ich lese die Bibel von vorne bis hinten durch, habe dann aber einfach immer die ersten Kapitel in der Bibel übersprungen. Die habe ich einfach nicht gelesen. Weil das fand ich so deprimierend, wie das Ganze allein angefangen hat, dass ich einfach gedacht habe, ich fange bei Noah, ja, vielleicht Noah, vielleicht Abraham. Also so ungefähr. Aber die ersten Kapitel, die wollte ich immer nicht lesen. Es war einfach so eine Geschichte des Scheiterns. Das ist so wie Bayern München, ne? Müssen eigentlich nur ein Tor aufholen und kriegen in den ersten paar Minuten gleich mal zwei rein. So fühlt es sich an. Die Weltgeschichte fängt gerade an und einfach gleich mal am Anfang verkackt. Das wollte ich nicht lesen. Diese Geschichte des Scheiterns, die brauchte ich mir nicht geben. Und ich denke mir, die Bayern haben sich auch gedacht, könnten wir es vielleicht heute nochmal machen, würden wir es vielleicht besser machen. Aber die Chance ist vorbei. Das Ziel verfehlt, Champions League Sieg verfehlt. Hast du dir schon mal überlegt, wie du als Adam oder Eva vielleicht reagiert hättest in dieser Situation? Also ich habe das öfter für mich mal im Kopf durchgespielt, wenn ich Adam gewesen wäre. Wäre vielleicht die ganze Weltgeschichte anders gelaufen. Ich weiß es nicht. Also, ich meine, mit unserem aufgeklärten Verstand heute, unserer souveränen Selbstreflexion und unserem absolut nachhaltigen Lebensstil, wären wir bereit heute? Ich meine, hätte, wäre, wenn, ist eigentlich eine blöde Frage. Das Kapitel ist geschrieben, der Apfel ist gegessen. Aber so ganz blöd kommt mir die Frage dann doch nicht vor. Denn diese Geschichte Adams, und Adam ist nicht nur ein Name, sondern das ist Hebräisch für Mensch, die Geschichte des Menschen wird immer und immer wieder geschrieben. Ich würde sagen, diese Geschichte am Anfang der Bibel von Adam und Eva, die ist nicht nur einmal passiert, sondern die passiert in jedem Leben von uns wieder. Paulus versucht es irgendwie auszudrücken, indem er in Römer 5, Vers 12 sagt, durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu uns allen Menschen gekommen. Denn alle haben gesündigt. Wenn man das kausal nachvollzieht, dann ist man verwirrt. Aber er hält es irgendwie beides zusammen. Da ist durch einen Menschen ist es gekommen, aber alle haben irgendwie mitgemacht und gesündigt. Und in dieser Spannung steht die Predigt. Wir gucken uns heute mal an, was es eigentlich mit dieser Geschichte auf sich hat. Und die Geschichte ist eigentlich ziemlich spannend, wenn man vor allem im Hinterkopf hat, was der Chris uns letzte Woche erzählt hat. Er hat uns von dem Gott erzählt, der voller Kreativität am Anfang der Zeit einfach gesagt hat, ich alleine bin mir nicht genug. Ich schaffe was außerhalb von mir und es war sehr gut. Und er schafft einen Garten, nicht damit die Leute da drin für ihn schuften können und ihn die ganze Zeit einfach nur seine Früchte zum Thron tragen und dabei auf den Knien rutschen, sondern er schafft einen Garten für die Menschen, in dem sie auch sein dürfen. Wir haben davon gehört, wie revolutionär das ist. Und dann sind wir heute in dieser Welt und fragen uns, was ist passiert? Wie ist zu dieser lebensschaffenden Kraft noch so eine zerstörerische Kraft hinzugekommen? Das Ziel, das war doch, mit dem Schöpfer in Harmonie zu leben. Und heute klingen die Dissonanzen um einiges lauter als die Harmonien. Das ist vielleicht ein bisschen schwarz gemalt, aber ich glaube, dass in der Welt schon eine schwere Dunkelheit zu spüren ist. In der Krise der letzten Jahre, der Geldgier, die viele dabei angetrieben hat und viele andere in den Ruin getrieben hat. In der Machtgier, ich möchte mich jetzt nicht politisch zu gerade zum Tagesgeschehen äußern, das finde ich viel zu kompliziert, aber Machtgier ist auf jeden Fall am Start. Irgendwas ist da passiert. Und die Bibel sagt, ihr könnt das probieren, wie ihr wollt. Dieses Problem könnt ihr versuchen, mit Wirtschaftstheorien zu lösen. Ihr könnt es versuchen, mit Menschenrechten und ihr könnt es auch mit Anarchie versuchen. Aber die Wurzel des Problems werdet ihr damit nicht, an die werdet ihr nicht rankommen. Weil die Wurzel des Problems ist Sünde. Großes Wort. Unliebsames Wort. Sünde. Und wenn Sünde das wirkliche Problem ist, lassen wir uns mal darauf ein, dann sollten wir uns anschauen, wie sie funktioniert. Und dann sind wir mit diesem Text Adam und Eva absolut an der richtigen Stelle. Die Geschichte Adams ist ein wirklicher Klassiker. Also sie ist sehr bekannt, sie ist von weit, weit weg, so kommt es uns oft vor. Aber sie ist auch ein Klassiker in dem Sinne, dass sie sich, wie ich gesagt habe, immer und immer wiederholt. Weil in der Geschichte die raffinierte Dynamik der Sünde deutlich wird. Und ich möchte euch deswegen einfach erstmal am Anfang den Text vorlesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder neben euch eine liegen habt, dann schlagt doch mal auf. 1. Mose 3. Und zwar lese ich da einfach mal vor. Ganz schön schweres Gerät. Die Schlange war das listigste von allen Tieren, die Gott, der Herr, erschaffen hatte. Hat Gott wirklich gesagt, fragte sie die Frau, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? Selbstverständlich dürfen wir sie essen, entgegnete die Frau der Schlange. Nur über die Früchte vom Baum in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, esst sie nicht, ja berührt sie nicht einmal, sonst werdet ihr sterben. Ihr werdet nicht sterben, zischte die Schlange. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. Die Frau sah, die Früchte waren so frisch, lockere Früchte und verlockend, und sie würden klug machen. Also nahm sie eine Frucht, biss hinein und gab auch ihrem Mann davon. Da aß auch er von der Frucht. In diesem Augenblick wurden den beiden die Augen geöffnet und sie bemerkten auf einmal, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Als es am Abend kühl wurde, hörten sie Gott, den Herrn, im Garten umhergehen. Da versteckten sie sich zwischen den Bäumen. Gott, der Herr, rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott, der Herr. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Die Frau, antwortete Adam, die du mir zur Seite gestellt hast, gab mir die Frucht. Und deshalb habe ich davon gegessen. Ich mache einfach mal hier bei der Frau Stopp. Wir können eigentlich aufhören, die Frage ist geklärt. Zumindest war das für lange Zeiten in der Kirchengeschichte so. Die Frau ist die Böse, damit haben wir die Sache geklärt. Ich befürchte, und ich finde es auch ganz gut, die Sache ist komplizierter. Denn das Böse kommt erstmal nicht in Form einer Frau, sondern in Form einer Schlange. Und woher das Böse kommt, woher, wie es entsteht, erklärt diese Geschichte nicht. Du wirst in der Bibel keine Erklärung dafür finden, wie das Böse entsteht oder woher es kommt. Das ist plötzlich einfach eine Schlange und da steht auch noch, die ist eine von den Feldtieren, die Gott geschaffen hat. Das heißt, es ist keine Macht auf einer Ebene mit Gott, sondern es ist eins seiner Geschöpfe. Und dann wird noch gesagt, die Schlange ist das Listigste unter allen Tieren. Warum ist sie so listig und klug? Die Schlange war damals ultra bedrohlich für die Menschen, weil sie es nämlich geschafft hat, ohne Kraft aufzuwenden, zumindest ohne sichtbare Kraft aufzuwenden, Leute zu töten. Also so ein Löwe, man wusste, der ist gefährlich, der reißt einem Bein ab und dann den Kopf und dann weißt du Bescheid. Da bist du K.O. Aber so eine Schlange, so ein Schlangenbiss ist ultra klein. Es sieht nicht sonderlich, also ich meine, ich bin die Dinger schon furchteinflößend, aber im Vergleich zu einem Löwe ist erstmal das, was dabei rauskommt, nicht besonders. Aber die Menschen haben gemerkt, okay, so ein kleiner Schlangenbiss, der kann mich komplett umbringen. Wie macht ihr das? Ohne so viel Kraft aufzuwenden. Was für ein effektives Tier. Und deswegen galt sie als besonders listig. Und ich glaube, das ist schon der erste Hint dahin, was Sünde bedeutet. Sünde ist in dieser Geschichte so klein, dass man sie kaum sehen kann. Und nimmt doch den ganzen Menschen ein mit ihrem Gift. Wir schauen uns in dem Text, da wir nicht wissen, wie genau sie entsteht, aber die Dynamik von Sünde an, wie sie funktioniert. Wo sie herkommt, wissen wir nicht, aber wie das Böse funktioniert, das ist hier ganz genau beschrieben. Und da gibt es verschiedene Symptome. Und die möchte ich mal mit euch zusammen durchgehen. Also die Schlange kommt, ja? Und was sagt die Schlange? Sie sagt, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Was hat er denn wirklich gesagt? Dann müsste man dann in Kapitel 2 gucken. Ich lese es euch mal vor. Und da steht, und Gott der Herr gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Den ersten Teil, du darfst essen von allen Bäumen, lässt sie einfach weg. Sagt einfach, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen? Sollte er es gesagt haben? Sie lässt Gottes Geschenk, seine ganze Großzügigkeit, von der wir letzte Woche geredet haben, diese ganzen Garten, den er für die Menschen baut, das alles lässt sie einfach außen vor. Sie macht aus Gott direkt den Verbietergott, den Kleinkarierten. Sie nimmt ihm seine ganze Großzügigkeit, all das, was er den Menschen schenkt und spitzt ihn einfach so zu, dass er sagt, guck mal, dieses Verbot. Siehst du das? Der andere Teil wird komplett ausgeblendet. Und Eva versucht darauf zu reagieren und sagt auch, nee, pass auf, wir dürfen von allen, das dürfen wir, nur nicht von dem einen. Wir dürfen nicht davon essen, wir dürfen ihn nicht mal anrühren. Das ist auch kurios, weil im Text davor steht nichts von dem, ihr dürft ihn nicht anrühren, da steht einfach nur, ihr sollt davon nicht essen. Also Eva macht das, was wir auch oft dann in der Bibel wiederfinden, sie macht das Gebot nochmal einen Zaun außenrum, damit man auch ja nicht daran kommt, so einen Apfel zu essen, nicht mal anrühren. Aber trotzdem durch diese Perspektive der Schlange, die Gottes Worte im Munde so ein bisschen umdreht und nur einen Teil davon rausbringt, kommt so ein kriechendes Misstrauen in Eva hinein. die Angst, dass sie vielleicht doch zu kurz kommen könnte. Die Angst, vielleicht etwas zu verpassen. Die Angst, vielleicht nicht das Leben zu leben, was sie leben könnte. Die Angst scheint irgendwie schon in ihr drin gewesen zu sein, weil die Schlange da irgendwas zum Klingen bringt in ihr. Ich glaube, dass diese Angst jeden Menschen verbindet, dass jeder mit dieser Angst, irgendwie ein bisschen zu kurz zu kommen, irgendwie vielleicht zu scheitern, auf die Welt kommt. Das ist uns irgendwie geimpft. Aber was diese Schlange durch das kriechende Misstrauen hinbekommt, ist, dass sich diese Angst gegen Gott wendet. Denn jetzt wird die Frage plötzlich nicht, könnte ich vielleicht zu kurz kommen, könnte ich scheitern, sondern sie wird zu, meint es Gott wirklich so gut zu mir? Könnte ich vielleicht bei Gott zu kurz kommen? Könnte ich vielleicht mit Gott nicht das Leben haben, was ich haben könnte? Ein kriechendes Misstrauen bildet sich und breitet sich in Eva aus. Das ist eins der Symptome. Und Gott ist offensichtlich nicht dabei. Gott wird nicht gefragt. Der ist sonst wo. Er wird nicht gefragt, wie hast du das eigentlich gemeint? Gott bleibt außen vor. Dann gehen wir weiter. Ist dieses Misstrauen einmal gesät und breitet sich im Körper aus? Setzt die Schlange nochmal an und sagt, ihr könnt sein wie Gott. Ihr könnt erkennen, was gut und böse ist. Und bei dem Wort erkennen, da müsste es bei vielen von euch schon klingeln, dass Erkennen eigentlich nichts Theoretisches bedeutet. Das heißt nicht, dass die Menschen danach irgendwie einen Aufsatz schreiben können und theoretisch belegen können, was philosophisch gut und was philosophisch böse ist, sondern dass sie es ausprobiert haben. Die haben an ihrem eigenen Körper mit allem, was sie sind, erfahren, was gut und was böse bedeutet. Das ist Erkennen. Das ist dieses normale Beispiel für er erkannte sie, heißt sie hatten Sex. Also das ist mehr als Theorie. In der Regel. Und genau das ist, was hier passiert. Die Schlange sagt, ihr könntet erkennen, ihr könntet es wirklich ausprobieren, was gut und was böse ist. Eva schaut sich das an, überlegt kurz und beißt zu. Sein wie Gott, das ist beißende Überschätzung. Ich will nicht, dass dieser Gott mir sagt, was gut für mich ist und was nicht. Das will ich selbst ausprobieren, das will ich selbst erfahren. Ich will das selbst rauskriegen. Selbst reinbeißen. Beißende Überschätzung. Und sie gibt auch ihrem Mann davon, sie essen zusammen und wie versprochen steht da, wie die Schlange gesagt hat, euch werden die Augen aufgehen, werden ihnen die Augen geöffnet. Und sie sehen, was gut und was böse ist. Sie sehen, dass sie nackt sind. Und die erste Reaktion auf ihr Nacktsein ist, dass sie sich schämen. Und das ist interessant. Wo ist meine Bibel? Ah. Na gut. Weil nämlich, ich möchte euch ganz kurz den Vers vorlesen, der in der letzte Vers aus Kapitel 2, nämlich sozusagen die Einleitung zu dem, was wir gelesen haben. Adam und seine Frau waren beide nackt, aber sie schämten sich nicht. Und dann kommt die Schlange. Das ist die Situation. Einfach mal so, wenn man den Kontext, Adam und seine Frau beide nackt, dann kommt die Schlange. Und jetzt schämen sie sich plötzlich dafür, dass sie nackt sind. Sie schämen sich dafür, dass sie von Gott vielleicht gedacht haben, dass er so kleinkariert ist und ihnen irgendetwas Gutes vorenthalten möchte. Sie schämen sich, dass sie zugebissen haben und jetzt erkennen, wie entblößt sie eigentlich dastehen. Die erste Reaktion auf das, was sie getan haben, ist nicht ein Schuldgefühl, sondern ein Schamgefühl. Es ist kein Gefühl davon, Scheiße, haben wir falsch gemacht, sondern oh. Ein Schamgefühl ist was wo ich vor den anderen nicht mehr so kommen kann, wie ich bin, weil ich einfach, er hat mich so gesehen. Also ihr kennt vielleicht so Schamsituationen. Das ist das dritte Symptom, die entblößende Scham. Und dann kommt Gott durch den Garten marschiert und sagt, Adam, wo bist du? Adam versteckt sich, weil er sich schämt. Eva versteckt sich, weil sie sich schämt. Und die haben sich zwischendurch die neue Kollektion des Eva-Kostüms angelegt, in Blättern diesmal. Ja, ist noch heute gefeiert. Aber Gott merkt es, da hat sich was verändert und fragt, hast du von dem Baum da gegessen? Und Adam so ganz souverän, männlich, sieh was. Das ist das vierte Symptom von der Sünde, der trennende Fingerzeig. Man könnte es auch zugeben, aber sieh was. Sünde wird uns hier als eine perverse Macht vorgestellt. Und nicht, weil die nackt sind, das hat nichts damit zu tun, sondern weil Sünde alles pervertiert. Pervertiert bedeutet umdreht. Aus Vertrauen, was am Anfang da war, wird ein kriechendes Misstrauen. Meinst du, Gott meint es wirklich gut mit dir, auch wenn das Leben nicht komplett nach deinen Vorstellungen verläuft? Jeder von uns kennt doch diese Angst, zu kurz zu kommen, irgendwas zu verpassen. Aus dem Vertrauen wird ein kriechendes Misstrauen. Aus dem Realismus, der am Anfang da ist, dass Gott den Menschen als sein Gegenüber stellt und sagt, hier, ich bin der Schöpfer, ihr dürft die Verwalter sein. Aus diesem Realismus wird zu beißende Überschätzung. Sie sagen, wir können sein wie Gott. Ich kann über mein Leben selbst bestimmen. Bevor ich vertraue, zermartere ich mir lieber erstmal selbst den Kopf mit meinen Sorgen. Bevor ich vertraue, rechne ich mir das erstmal selbst aus mit meinem Taschenrechner. Aus Realismus wird beißende Überschätzung. Aus einer offenen Vertrautheit, ich meine, sie war nackt, wird entblößender Scham. Ich darf nicht mehr so sein, wie ich wirklich bin. Ich muss eine Maske tragen, irgendwie Angst davor haben, dass jemand entdeckt, wie ich vielleicht wirklich bin und mich immer verstecken. Und aus der tiefen Verbundenheit, die am Anfang da war, wird der trennende Fingerzeig. Wird sie was, er was. Was uns vereint, dass eigentlich alle als Sünder vor Gott dastehen, wird zum Punkt, der uns oft trennt. Es werden Listen aufgestellt, welche Sünde schlimmer ist als die andere, wer die bösesten Sünder sind. Es wird mit dem Finger auf andere gezeigt. Sexuelle Sünden sind sowieso die allerschlimmsten da. Das ist doch Quatsch. So gehen wir der trennende Fingerzeig. Und Sünde ist so eine perverse Macht, dass sie alles umdreht. Sie dreht uns den Kopf um, sodass wir uns nur noch um uns selbst drehen können. Und keiner von uns kommt aus diesem Strudel einfach wieder raus. Sünde ist der Sund, in dem wir alle stecken. Sie ist unser Schicksal und unsere Schuld zugleich. Und da wird's kompliziert. Das hatten wir vorhin schon mal. Schicksal und Schuld zugleich. Kennt jemand von euch das Stockholm-Syndrom? Ja, irgendwelche Filme gibt's darüber, ne? Ne? Du hast auch bestimmt einen Film darüber gesehen. Nein, okay. Also ich sage noch ganz kurz, woher der Name kommt. Also es wurde, das Stockholm-Syndrom kommt von einem Banküberfall, in dem eine Kreditbanken, heißt das in Schweden, in Stockholm überfallen wurde. Und vier Angestellte wurden als Geiseln genommen. Und am Anfang hat man in der Presse versucht, die Angst der Geiseln zu illustrieren, die bestimmt vor ihren Geiselnehmer haben müssen. Aber man hat dann im Nachhinein herausgefunden, dass die Geiseln mehr Angst vor der Polizei entwickelt haben, als vor ihren Geiselnehmern. Die Geiseln haben am Schluss sogar für ihre Geiselnehmer ein Wort eingelegt und gesagt, die sollen dafür nicht in den Knast kommen. Und die Geiseln haben sich bei ihren Geiselnehmern bedankt, als sie freigelassen haben. Und die Geiseln sind danach noch in den Knast gegangen und haben die besucht. Die Opfer haben irgendwie, wie auch immer das funktioniert, angefangen mit ihrem Täter zu kooperieren. Mit dem, der sie eigentlich in sein böses Spiel mit reinzieht. Und so ist das irgendwie bei der Sünde. Die ist eine Sündenmacht, die uns damit reinzieht, aber irgendwie kooperieren wir noch damit. Das ist eine ganz paradoxe Sache, die ich nicht anders auseinanderkriege. Schicksal und Schuld zugleich. Sünde, dieses unliebsame Wort, ist ein Beziehungsbegriff, weil er sagt, dass all diese Symptome, das kriechende Misstrauen, die beißende Überschätzung, der entblößende Scham und der trennende Fingerzeig, die weisen darauf hin, das Geschöpf kennt seinen eigenen Schöpfer nicht mehr. Das Ziel, mit ihm in Harmonie zu leben, kann irgendwie nicht erreicht werden. Das ist ein Beziehungsbegriff. Aber was jetzt, wenn wir als Christen Gott schon kennen, mit ihm schon in einer Beziehung stehen, wie kann man dann über Sünde reden? Was passiert dann? Also ich glaube, all diese Dynamik, die ich beschrieben habe mit den verschiedenen Symptomen, die kennen wir auch, also zumindest ich kenne die. Ich kenne all diese Symptome in meiner Beziehung zu Gott. Aber ich kenne es auch, dass der Gedanke, dass ich mit Gott eine Beziehung habe und dass die irgendwie durch Sünde gestört werden kann, manchmal zum Beziehungsterror für mich geworden ist. Beziehungsterror. Das klingt hart. Ich möchte kurz erklären, was ich damit meine. Ganz natürlich und ganz unterbewusst funktioniert unsere Beziehung zu Gott in der Regel so nach den gleichen Regeln wie Beziehungen zu Menschen, die wir so kennengelernt haben. Also meine Beziehung zu Gott funktioniert eigentlich wie die zu meinen Eltern, zu meinen Freunden, zu meinen Lehrern, was weiß ich, die wird analog dazu gedacht, weil nämlich wir es gelernt haben, dass es in jeder Beziehung eine bestimmte Gunstschwelle gibt. Und wenn du über die Gunstschwelle gekommen bist, dann weißt du, die Leute finden dich echt geil. Also du hast Sachen gemacht, die haben sie stolz gemacht. Und du hast sie nicht enttäuscht. Man kann aber hinter diese Gunstschwelle auch wieder zurückfallen, wenn man Scheiße baut. Ich glaube, wir haben alle ein Gefühl dafür entwickelt, was unsere Gegenüber von uns erwarten. Wann wir bei ihnen in der Gunst stehen und wann wir jetzt nochmal irgendwas Gutes machen sollten, um bei ihnen wieder in die Gunst reinzukommen. Und ich glaube, wir Christen haben es irgendwie ganz oft versucht, bei Gott irgendwelche Systeme aufzubauen, um in der Gunst drin zu bleiben, um irgendwie gegen die Sünde anzukämpfen, die uns ja irgendwie von Gott trennt. Und ich habe ein Gebet von jemandem gefunden, das hat er aufgeschrieben und es hat mir wirklich wehgetan, das zu lesen. Das ist ein richtig, da schreibt jemand, Gott, statt dich mehr und mehr zu lieben, habe ich über Jahre hinweg dich mehr hassen gelernt. Du warst für mich ein Gott, der mir ständig meine Schuld vor Augen führt und meine Unfähigkeit, mich zu ändern, mit einem andauernden Scheitern belegst. Ich kann nie so werden, wie ich in deinen Augen sein soll. Jede kleine Sünde, jeder Tag, der keinen Sieg verbuchen konnte, war ein schlechter Tag. Viele von uns hat es in eine tiefe Traurigkeit und Verzweiflung hineingetrieben, weil sie sich ständig Gott gegenüber schuldig gefühlt haben. Mir hat es zum einen ultra weh getan, diese Zeilen zu lesen, weil ich mir den Menschen vor Augen gemalt habe, der das geschrieben hat. Und zum anderen konnte ich es aber ein bisschen nachvollziehen. Ich kenne das Gefühl vor allem aus meinen Teenie- und Kindheitstagen, was sie da beschreibt. Das Gefühl, sich so schuldig zu fühlen, dass man einfach jeden Tag denkt, scheiße Sünder, aber morgen. Und ich habe versucht, dahinter zu kommen, was es bei mir in meinem Kopf ausgelöst hat, um so über die Beziehung zu Gott zu denken, um so eine Gunstschwelle bei Gott auch einzubauen. Ich kenne das ganz klassisch, zum Beispiel, wer kennt von euch den Song Pass auf, kleines Auge, was du siehst? Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ist ein Ohrwurm für euch jetzt? Da geht es darum, dass Gott so in einer Art Polizeifigur über uns wacht und guckt, was wir Falsches tun. Und dann könnte man sagen, okay, wenn du nichts Falsches tust, dann bist du immer über der Gunstschwelle. Top. Leider ist es ein bisschen unterkomplex, weil man könnte auch sagen, auch wenn du nichts Falsches tust, tust du gleichzeitig vielleicht auch nicht das Richtige, das du tun solltest. Also du kannst ja versuchen, keine bösen Sachen zu machen, aber gleichzeitig machst du vielleicht auch keine guten. Und vielleicht erwartet Gott von dir auch, dass du gute Sachen tun sollst und nicht nur die bösen nicht. Damit. Oder erwartet noch eine Grundhaltung, Dankbarkeit die ganze Zeit. Und dann kann er noch in dich reinschauen. Und da wird's echt schwierig, die Erwartungen immer zu erfüllen. Da wird's echt schwierig, so ein System aufzubauen, wo man sagen kann, ich habe immer alle Erwartungen erfüllt, ich bin auf dieser Seite der Gunstschwelle. Habe ich gepackt. Wann ist in der Beziehung zu Gott alles in Ordnung? Wann habe ich die Gunstschwelle übertreten? Wann habe ich die Sünde hinter mir gelassen? Da kann das Beziehungsdenken zum Beziehungsterror werden, weil es analog gedacht wird zu Menschen, die wir kennen aus unseren Beziehungen. Und ich würde sagen, da funktionieren Beziehungen nach Regeln, wie sich Gott nicht in der Bibel vorstellt. Wie ist es bei Gott? Ich möchte es einfach noch kurz von seiner Seite mal betrachten, was in der Geschichte passiert. Also, Gott hat irgendwie mitgekriegt, dass Adam und Eva sich versteckt haben in den Büschen. Das ist ein ganz neues Spiel, jetzt haben sie sich versteckt. Aber irgendwie ahnt er schon, okay, Adam, wo bist du? Ne? Wo bist du? Ja, es kommt dann relativ schnell raus, was passiert ist. Aber Gott geht zu Adam und Eva hin. Es ist nicht so, dass er mit dem Sünder nicht könnte. Also, dass er sich vor dem Sünder irgendwie verstecken muss, weil er so krass anders ist, dass es ihn selbst irgendwie verändern würde, sondern er geht zu dem Sünder hin. Und dann, er hat gesagt, an dem Tag, der du davon isst, musst du sterben. An dem Tag sterben sie erstmal nicht. Er sieht, dass sie sich ihr lächerliches Eva 2.0 Kostüm angezogen haben, aber er entblößt sie nicht. Er sagt nicht, guck mal, nackt, hä? Habe ich schon die ganze Zeit gesehen. Sehr gut übrigens. Er entblößt sie nicht, sondern er versorgt sie sogar. Also er macht ihnen aus Fellen die neue Kollektion. Er versorgt sie. Und gleichzeitig ist er dann aber auch realistisch und sagt, ihr habt gewählt. Ihr habt gesagt, ihr wollt euer Leben. Ihr könnt selber entscheiden, okay, dann hinaus in diese Welt. Und ich muss euch sagen, es wird kein sehr einfaches Leben. Das, was vorher so gut war, wird zur Last, zum Beispiel Arbeit. Arbeit gab es im Paradies, aber plötzlich wird sie hart. Mit Staub und dem ganzen Zeug. Sie wird zur Last. Wieder haben wir es, die Sünde pervertiert. Sie dreht das um, was eigentlich gut ist. Es wird plötzlich hart. Aber auch in der Zeit danach, wenn die Menschen außerhalb des Paradieses wohnen, geht er den Menschen immer und immer wieder nach. Also ihr kennt vielleicht die Geschichte direkt danach. Kain und Abel sind die Söhne von Eva und Adam. Und Kain bringt einfach seinen Bruder um. Also, innerhalb von einer Generation artet es völlig aus. Die beißende Überschätzung wird zu tötendem Neid. Und Gott rächt sich nicht an Abel, sondern er sagt noch, also das Blut deines Bruders schreit zum Himmel. Es ist richtig furchtbar, was hier passiert ist, aber ich werde trotzdem dafür sorgen, dass kein anderer Mensch dich dafür bestrafen darf. Ich passe auf dich auf. Der Mensch verstrickt sich immer weiter in Konkurrenz und Schuld und Vergleichsdenken in den nächsten Kapiteln, aber Gott geht immer und immer wieder hin. Die ganze Geschichte ist eine, in der Gott nicht darauf wartet, dass der Mensch irgendwie hinter die Gunstschwelle kommt, sondern ist eine, in der Gott immer wieder zum Menschen hingeht und darunter leidet, dass der Mensch so unter der Sünde leidet und so damit kooperiert, so gemeinsame Sachen macht. Deswegen ist auch die Rede von der Sünde von Gottes Seite aus meistens in Form der Klage und nicht der Anklage. Wenn du zum Beispiel Jesus anschaust, wie er über Jerusalem weint, weil diese Stadt einfach so sehr an dem vorbeilebt, was sie leben könnte, dann kannst du ihm einfach nur die Tränen in die Augen bringen. So ganz anders ist dieser Gott als die Beziehungen, die ich erlebt habe, wo ich immer wieder auf die andere Seite der Gunstschwelle kommen musste. Sondern da ist einfach safe, auf der Seite bist du. Durch das, was Jesus gemacht hat. Und er sagt, an der Dynamik, die ihr hier sehen könnt, in diesem ersten Text, können wir was davon lernen, wie wir trotzdem auf der Seite bei Gott von der Gunstschwelle mit den Sachen, mit den Symptomen umgehen können. Das kriechende Misstrauen, das in uns aufsteigt, Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Da sagt uns der Text dann, hör nicht nur auf deine innere Stimme, red nicht nur über Gott und spekulier nicht nur über Gott, sondern nimm ihn mit rein in das Gespräch. Schlange und Eva reden nur über Gott, aber nicht mit ihm. Und wenn dann wieder die beißende Überschätzung uns überlistet hat und wir uns voller Scham zurückziehen, dann dürfen wir uns auch von Gott wieder zurückziehen lassen und einfach fragen lassen, was ist passiert? Wie war's? Was hält uns davon ab, ehrlich zu sein und es ihm zu sagen und es vielleicht auch voreinander zu sagen, wo wir das brauchen? Uns trennt da überhaupt nichts. Wir sind alle gleich. Wir kennen alle das. Also wenn jemand von euch keins dieser vier Symptome in seinem Leben bisher erlebt hat, dann kommt bitte zu mir. Dann muss ich mein Weltbild einfach komplett nochmal neu überdenken. Aber sag mir das dann bitte. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube, wir sind da alle auf einer Ebene. Lass es die Last einfach, die es uns schwer macht, wenn wir das Gefühl haben, dass wir schuldig geworden sind. Lass uns die immer wieder ablegen zusammen. Jesus betet, erlöse uns von dem Bösen. Das dürfen wir auch mit ihm sagen. Und das macht er nicht ein für alle Mal, aber immer und immer und immer wieder. Und so wird für mich diese Geschichte des Scheiterns zu einer Geschichte der Chancen. Zu einer Geschichte der Chance immer und immer wieder, wenn diese Dynamik der Sünde mich durcheinander wirbelt, es immer und wieder ehrlich vor Gott und Menschen zu bringen. Nicht, um irgendwie mich ganz furchtbar dabei fühlen zu müssen, sondern um es abzulegen und wieder zu wissen, es ist dafür teuer bezahlt. Und das dürfen wir uns sagen lassen. Ich möchte euch jetzt ein bisschen Zeit geben, darüber nachzudenken. Einfach ein paar Minuten Stille, 3 Minuten Stille. Und dann starten wir ein bisschen Hintergrundmusik. Nochmal ein paar Minütchen. Und da könnt ihr einfach mit eurem Nebenmann, wenn ihr möchtet, darüber reden, was euch daran aufgefallen ist, wo ihr Fragen habt, was euch wichtig ist. Aber ihr könnt auch, wenn ihr das möchtet, füreinander beten. Genau das machen, was wir eben gesagt haben. Also wenn ihr das braucht, dann sagt es zu jemandem, hey, hier, kannst du mal für mich beten? Ich möchte es einfach loslassen. Ich möchte mit dem Kreisel im Kopf nicht mehr weiterlaufen in die nächste Woche. Macht das einfach so, wie ihr das braucht untereinander. Und danach geht's dann mit dem Lobpreis weiter.